Ich komme zur Predigt und lese euch den Predigttext. Es ist Sprüche 3,5 und ich habe 3,13 dazugefügt. Wenn es euch möglich ist, bitte erhebt euch vor Gottes Wort. Da sagt Sprüche 3,5 und es ist auch Gottes Wort. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und Vers 13, glückselig der Mensch, der Weisheit findet und der Mensch, der Verstand bekommt. Amen. Bitte nimm Platz. Und ich bete jetzt und dann lege ich diese Verse aus. Lieber Vater im Himmel, gib uns ein Herz für dein Wort und dass dein Wort in unserem Herzen Früchte trägt. Darum bitten wir dich. Amen. Liebe Gemeinde, es scheint so, als ob wir da ein biblisches Kuddelmuddel haben. Der eine Vers sagt, vertrau von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Der nächste Vers sagt, und spricht die selig, eben die Verstand bekommen. Verstand gegen Herz, das ist auch das Predigtthema und ich habe 3 Punkte daraus. Und die heißen Herz oder Verstand, Glauben oder Wissen, Selbstvertrauen oder Gottvertrauen. Zum ersten Punkt Herz oder Verstand und die Frage. Was ist denn gut, Herz oder Verstand? Beide sagt man, man darf nur nicht einseitig sein. Und Gottes Wort sagt, ein Prediger muss von da oben, also er meint den Verstand, da hinunter ins Herz rutschen. Und gemeint hat er eigentlich, der Glaube darf nicht da oben Kopfwissen sein, sondern er muss praktisch werden. Gut, es gibt mehrere Meinungen. Mir sagte man, dass ich nicht so für den Verstand, sondern mehr fürs Herz predigen soll. Und nicht so kalt, sondern herzerwärmend. Gut, Herz oder Verstand? In der Wissenschaft spielt das Herz meist keine Rolle, aber in den Hitparaden, da spielt das Herz nur die Rolle. Der Verstand, wann wird vom Verstand gesungen? Das würde nur die Hitparade versauen. Nein, es wird vom großen Gefühl gesungen und das ist dann halt meist mit dem Herz verbunden. Verstandesmenschen sind weniger beliebt. Denn der Verstand wird mit Kälte und das Herz mit Wärme verbunden. Im Sommer haben einige Asylwerber auf der Insel Lesbos das Lager angezündet. Moria heißt es. Und ja, natürlich, die Regierung hat sofort reagiert und hat Zeltlager errichtet. Nur die in diesem überfüllten Moria drin waren, die wollten nicht ins Lager. Also nicht ins Zeltlager, obwohl es recht schön war. Und in der EU gingen die Diskussionen los, wir müssen ihnen doch helfen, wir müssen sie zu uns holen, wir müssen sie aufnehmen. Aber dann sagten einige wenige Politiker, nein, wir müssen ihnen vor Ort helfen. Denn wenn wir sie alle einfach holen, dann werden noch mehr Lager angezündet. Tja, der Verstand stand gegen das Herz. Und jetzt zurück zur Frage, was ist also gut, Herz oder Verstand? Und das Erschreckende, biblische, beides ist nicht gut. Das Denken und Trachten des Herzens ist allezeit böse, Genesis 8, 21. Und der Herr Jesus diagnostiziert in Matthäus 15, 19, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Und Römer 1,21 sagt, obwohl sie Gott von Gott wussten, haben sie ihn weder als Gott geehrt noch ihm gedankt, sondern sind im Denken, dem Nichtigen verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Verstand und Herz dem Leben mit Gott entfremdet. Epheser 4,18. Oje, beides sind nicht gut. Und wenn wir das bei uns selbst nicht erkennen, dann liegt das daran, dass das Herz laut Jeremia 17,9 uns selbst betrügt. Nicht nur andere. Ja, beides sind nicht gut. An sich gehören Verstand und Herz zusammen, arbeiten zusammen, beeinflussen sich gegenseitig. Beides sind wichtig und machen den Menschen an für sich aus. Den Menschen, der nach Gottes Bild geschaffen wurde. Das heißt, nach Gottes Bild mit Herz und Verstand. An für sich gut. Und es ist ja unglaublich, dass der Schöpfer, der das Wunderwerk Mensch geschaffen hat, keinen Verstand hatte, sich nichts dabei gedacht hat. Es ist auch unglaublich, dass der dreieinige Gott, der den Menschen in seine Gemeinschaft hineingeschaffen hat, nach seinem Ebenbild, dabei kein Herz hatte und kalt blieb. Ja, aber dann ist es halt an für sich auch unglaublich, wenn der Mensch, der um Gott weiß, trotzdem ihn mit Verstand und Herz einfach abblitzen lässt. Ja, trotzdem. Und doch, es ist so. Verstand und Herz sind verfinstert und betrügerisch. Jakobus mahnt in Kapitel 3, das ist immerhin der Halbbruder vom Herrn Jesus. Wenn ihr Neid und Selbstsucht im Herzen habt, rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, teuflische. Oh, da sieht es nicht gut aus. Hören wir das? Irdisch, seelisch, teuflisch oder dämonisch. Verstand, Herz und auch die Seele, die Psyche ist von Gottes Widersacher offensichtlich verfinstert worden und vergiftet worden. Selbst, und er schreibt das an Christen, die unter Verfolgung litten, also die haben es ernst gemeint. Selbst bei besten Christen ist nicht alles hell und gut und wahr. Und das zeigt sich am Doppelgebot, das wir eben gehört haben. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Oder dem Denken. An für sich, wie gesagt, normal, wenn man den, der ein wunderbar geschaffen hat, mit Herzen, seinem Lebenswillen liebt und das Herz ausrichtet auf ihn. An für sich normal, dass man ihn mit seiner Seele, der Psyche liebt. An für sich normal, dass man ihn auch mit seinem Denken liebt, dass das Denken ganz auf ihn ausgerichtet ist. An für sich normal. Nur warum ist es dann ein Gebot, wenn es so normal ist? Bissige kurze Antwort, weil der Teufel in uns steckt. Eine etwas längere Antwort, die nicht weniger bissig ist, weil der Verstand, Herz und Seele im Grunde gegen Gott sind. Alle drei. Gegen Gott. Naja. Und natürlich auch gegen den Nächsten. Sonst bräuchte es ja auch da kein Gebot, ihn zu lieben wie sich selbst. Also das ist richtig ein Problem. Und wenn wir das bei uns selbst nicht merken, dass wir da ein Problem haben, dann bestätigen wir, was Gott sagt. Das Herz ist daneben, Verstand ist trüb, auf sich selbst ausgerichtet. Ich habe zwar Menschen gehört, die gesagt haben, bei diesem Doppelgebot, ja, ist kein Problem. Tun wir. Wörtlich tun wir. Das habe ich auch von mehreren gehört. Tun wir, kein Problem. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, da kannst du nichts machen. Da ist das Herz, der Verstand im Dunkeln. Denn ich kannte diese Leute und ich wusste, wie sie waren. Da ist das Herz und der Verstand im Dunkeln und das Herz hat sie selbst betrogen. Ich komme zum zweiten Punkt, Glauben oder Wissen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Glückselig der Mensch, der Weisheit findet und der Mensch, der Verstand bekommt. Es gibt Seminare, da lernt man das Glauben, und zwar den Glauben an sich selbst und das Selbstvertrauen, das lernt man da auch und die bieten das an. Jetzt Glaube und Vertrauen, an für sich in der Bibel ist Glaube und Vertrauen absolut dasselbe. Und wem kann ich denn da ganz glauben oder ganz vertrauen? Mir selbst. Also wenn wir das mit dem Herzen vorhin gehört haben, ja, das ist etwas trügerisch. Und die Neos-Clubfrau kritisierte die Regierung im Frühling angesichts der Corona-Maßnahmen. Und sie sagte mehrfach ein Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach: Wer nichts weiß, muss alles glauben. Das ist nicht der Glaube der Bibel. Das ist gar nichts. Wissen ist an für sich was und Glauben ist nichts. Das ist das, was die Welt so glaubt. Wissen ist das Kennen von Fakten, Theorien und Regeln. Man weiß, wie etwas läuft und dieses Wissen kann halt auch falsch sein. Muss man es zugeben. Theorie kann falsch sein. Anfang des 20. Jahrhunderts dachte man, in der Physik ist alles gegessen, da gibt es nichts Neues, es ist komplett und fertig. Und dann kam die Relativitätstheorie und die Quantenphysik und jetzt ist nichts mehr so, wie man gedacht hat. Der Apfel fällt nicht durch Schwerkraft vom Baum. Newton. Nein, er fällt vom Baum aufgrund der Raumkrümmung. Der Raumkrümmung. Alles klar? Gut. So viel zum Wissen und zum Verstand. Aber Glaube, der nichts weiß, ist nicht der Glaube oder das Vertrauen, das die Gott gibt und haben will. Ist auch kein Glaube an sich selbst, ist kein Selbstvertrauen, sondern ein Glaube, den Gott gibt. Und ist ein Vertrauen auf sein Wort. Das ist der biblische Glaube. Glaube, der nicht tut, was Gott sagt, ist ein problematischer Glaube. Und vertraue von ganzem Herzen auf ihn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist ein Ruf, das ist eine Aufforderung. In Hebräer 11, 27 steht, dass Mose durch Glauben Ägypten verließ und dass er den Zorn des Königs nicht gefürchtet hat, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, so als sähe er ihn. Naja, Mose, also da sprechen doch alle Fakten gegen ihn. Als Gott ihn beruft, in Exodus 3, ja, okay, er ist jetzt 40 Jahre in der Wüste, das Volk, sein eigenes Volk kennt ihn nicht mehr, die vertrauen ihm natürlich sicher nicht, er ist zu weit weg. Außerdem, er hat es versucht und es hat nicht geklappt, warum soll es jetzt als alter Mann klappen? Und dann ist noch der Pharao und ist die Weltmacht Nummer 1, er hat ein gut ausgebildetes Heer und wird das zweifellos gegen seine flüchtenden Sklaven einsetzen, das wird nicht klappen. Und dann gibt es noch etwas, er mag nicht. Und er sagt es Gott auch, schick sonst jemand. Aber Gott setzt seinen Ruf durch und Mose, der Unwillige, führt das Volk gegen alle Widerstände und die kamen von außen, kamen auch von seinem eigenen Volk. Er führt sie hinaus. Durch Glauben. So als sähe er den Unsichtbaren. Er hat Gottes Ruf einfach gehorcht. Er hat ihm vertraut. Schön. Aber Gott, Sprüche 3,5 ist auch Gottes Ruf und Gottes Wort. Vertrau mir mit ganzem Herzen, deinem ganzen Willen und deinem ganzen Tun. Und dein Verstand sagt dir dann genauso wie Mose, das geht nicht. Und das Herz sagt, ich mag nicht. Ein Problem. Als wir 98 nach Rankweil kamen, da hatten wir einen Ruf. Und zwar von einer kleinen Gemeinde, das heißt nur einem Pfarrer in Neuhofen. Und er hat uns einen Arbeitsvertrag gegeben, das heißt mir. Da standen jede Menge Aufgaben drin. Und dann im Gegenzug Lohn, da stand drauf Verpflichtung 0,00. Ich habe dem Mann oder diesem menschlichen Ruf nicht getraut. Ich habe das, was der Herr Jesus nach dem Vater unser sagt, dem haben wir vertraut. Und da steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles hinzugefügt werden. Jetzt ist Matthäus 6,33 nicht an irgendwelche Prediger oder Mose oder sonst irgendwelche Glaubenshelden gerichtet, sondern das ist an alle gerichtet, an alle Gläubigen. Er legt damit nur noch aus, was er im Vater unser gelehrt hat. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das legt er aus. Und das ist dein Ruf zum Glauben, zum Vertrauen. Gut. Auf dein Wort vertrauen ist besser als auf Wissen oder auf Gefühle. Wissen und Gefühle, das Denken und der Verstand, und das ändert sich dauernd. Gott ändert sich nicht, sein Wort ändert er auch nicht. Der von ihm gewirkte Glaube sieht weiter und weiß mehr als der Unglaube oder das menschliche Wissen. Wir mögen vom Wissen her sehr gut sein, aber Gefühle und gute und schlechte, die im Untergrund schlummern und von denen wir nicht einmal etwas ahnen, die dann nur hervorbrechen und Antipathie erzeugen oder Sympathie, wir wissen nichts von ihnen und sie mischen mit. Also wir haben in uns, wir mögen vom Wissen her sehr gut sein, aber wir haben ein Kuddelmuddel in uns. Wie können wir uns da selbst vertrauen? Wie können wir denn an uns glauben, wenn wir sehen, was in uns abläuft? Und wenn wir Gott glauben, dass das Herz betrügerisch ist, wie können wir denn da auf uns glauben? Ja, das ist die Frage. Punkt 3, Selbstvertrauen oder Gottvertrauen? Noch einmal, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Da sagte mir ein Mann, und das war nicht angenehm, du wirst mich schon noch kennenlernen. Und ich habe ihn kennengelernt und das war schrecklich. Aber sich selbst kennenlernen ist noch schrecklicher. Gottes Wort zeigt mir, wie ich bin. Hebräer 4,12, Gottes Wort ist lebendig und kräftig, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es dringt durch, bis es Seele und Geist scheidet. Ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Oh, das ist Evangelium, gell? Das ist das gute Wort Gottes. Und es schneidet. Aber an für sich schneidet es gut und heilsam. Chirurgisch gut, präzise. Ja, es trennt die kranke Seele, die kranke Psyche vom Geist. Gemeint ist der Geist Gottes. Und es trennt das Herz, deckt auf, was Herz und Verstand wollen. Hauptsache mir geht es gut. Hauptsache meine Pläne werden verwirklicht. Hauptsache mein Wille geschieht. Natürlich nicht offiziell. Aber der Heilige Geist in mir will, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Wörtlich ist es, deine Königsherrschaft komme. Reich ist Königsherrschaft. Und das gilt nicht nur für mich, dass ich unter seiner Herrschaft stehe, das gilt auch für meine Familie, für die, die ich liebe, auch die Kollegen und dann natürlich für meine Gemeinde. Da ist ja die Königsherrschaft, da ist das Reich Gottes ja sichtbar, greifbar. Das gilt für das auch. Und wenn ich so bete, dann sind da alle mit eingeschlossen. Ja, und dann natürlich der Wille Gottes soll auch geschehen. Bei mir, bei meinen Lieben. Natürlich auch bei der Gemeinde. Der Kirche. Sonst ist sie ja nicht mehr Kirche. Gehört nicht mehr dem Herrn, wie Kirche heißt, des Herrn wörtlich. Aber das ist wieder ein Problem. Nur Gott hat sein Wort gegeben und es schneidet. Und es motiviert natürlich auch. Es redet zum betrügerischen Herzen. Es redet zum Verstand. Das ist die eine Seite trennt, legt das auseinander, seziert, was denn da schlecht ist bei dir. Was ist da? Wo hängst du? Wo bist du gefangen? Getrieben? Und die andere Seite mahnt, ermutigt das Herz, legt es einem ans Herz. Gottes Wille ist besser als dein Wille. Gottes Wort ist zuverlässig, denn es ist gleichzusetzen mit ihm selbst. Wenn wir uns so sehen, wie Gott uns sieht, auweia, dann sehen wir Kuddelmuddel. Aber wir haben allen Grund, wenn wir auf den Herrn Jesus sehen, auf Gott zu vertrauen. Er setzt sein Wort um. Er tut nach seinem Wort, sei es gut oder auch Gericht. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Timotheus 1,15, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, wovon ich der Größte bin. Achtung, bin. Paulus hat einen Blick in sich selbst, in sein Kuddelmuddel. Aber er vertraut darauf, dass der Herr Jesus ist, dass er der Retter ist und dass er sein Kuddelmuddel ordnet. Er bittet um Vergebung, wenn er gesündigt hat. Er korrigiert seine Worte, wenn sie falsch waren. Er korrigiert seinen Weg, wenn der falsch war. Er richtet sich aus mit Herz, Seele und Verstand nach dem Herrn. Denn der ist vertrauenswürdig und der ist bei ihm so an der Arbeit. Es wird besser mit ihm. Kuddelmuddel etwas weniger. Das Kuddelmuddel wird zwar das ganze Leben lang bleiben, aber es wird weniger. Das ist das. Der Herr Jesus erlöst nicht nur von Sünde, er arbeitet auch mühsam, aber doch und ausdauernd an den Seinen gegen ihr Kuddelmuddel. Und er gibt nicht auf. Das sagt der Apostel auch in Philipper 1,6. Er ist überzeugt, dass der das gute Werk in euch angefangen hat, es auch vollendet. Gut, darauf können wir vertrauen. Nein, darauf sollen wir vertrauen. Schluss. Also, trügerisches Herzchen, missmutige Seele, getrübter Verstand, tu, was er sagt, denn er tut, was er sagt. Und das ist gut so. Amen.